Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der das Kuddelmuddel nach einer Beziehung sortiert. Wir sprechen über Kommunikation, Gefühle und Rechtliches in Beziehungen, Trennung und Scheidung und alles, was dazugehört. Unser Ziel ist es, dir Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit du dein Leben in Freiheit, Frieden und mit neuer Klarheit gestalten kannst.
In diesem Podcast beleuchten wir sowohl die emotionalen als auch die praktischen Herausforderungen verschiedener Lebenssituationen. Denn wir wissen, alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Die Themen, die dich in dem einen Bereich beschäftigen, wirken oft auch in anderen. Egal, welche persönliche Herausforderung also gerade vor dir liegt, wir stehen dir mit praktischen Tipps und hilfreichen Impulsen zur Seite und begleiten dich gern auf deinem Weg. Sven, heute haben wir ein, ich finde, ganz spannendes und interessantes Thema. Und ja, sag mir, welches?
Finde ich auch. Heute tauchen wir ein in die Welt der christlichen Schuldgefühle und gucken uns katholisch, evangelisch, orthodox und sowas alles an. Und ja, wir werden relativ schnell feststellen, dass es hier so ein moralisches Minenfeld gibt, was wir uns heute mal angucken wollen und über das wir heute mal reden wollen, nicht?
Ja. Die Religion und das, was Menschen daraus machen.
Genau. Ja, und wie sind wir auf das Thema gekommen? Es hat eine kleine Vorgeschichte. Meine liebe Frau Julia hat sich die erste Staffel von Ally McBeal bestellt. Ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern Ally McBeal noch kennt. Eine Serie aus den 90ern, 2000ern.
Ich habe keine Ahnung, aber ich habe sie auch gesehen. Trotz, dass ich Anwältin bin.
Vielleicht gerade deshalb.
Ach, Anwaltsserien gehen für Anwälte gar nicht. Aber okay. Ally McBeal ist so jenseits von Gut und Böse aus dem Anwaltsdasein. Das hat damit wenig zu tun, ihre Tätigkeit. Das kann man als humoristischen Begleitfaktor aber immer gut sehen. Also
so, genau. Ja. Und ich mag ja auch Barry White ganz gerne,
ja,
die Musik
von
Barry White.
Genau.
Jedenfalls haben wir eines Abends Ally McBeal geguckt und in einer Episode ging es um eine Frau jüdischen Glaubens, die geschieden war, also weltlich, gerichtlich geschieden war und wieder kirchlich heiraten wollte zum zweiten Mal. Und das ging nicht, weil der Mann nicht unterschreiben konnte wegen eines Unfalls und weil der eben im Koma lag. Und ja, da habe ich mal angefangen, so ein bisschen zu recherchieren und mir mal anzugucken, wie denn das funktioniert, was jetzt genau da tatsächlich das Thema ist, weil ich davon ausging, dass es da einen Bezug zur Realität gibt, wenn sowas hochgeworfen wird in so einer Serie. Und habe mal ein bisschen versucht rauszubekommen, wie gehen denn Kirchen mit dem Thema Scheidung um. Und daraus ist dann so ein bisschen diese Episodenidee für unseren Podcast geboren worden. Und ja, da geht es gar nicht so sehr darum, die Kirche oder den Glauben oder so zu diskreditieren, sondern es geht eben vielmehr darum zu zeigen, es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man als Kirche, als Religion mit dem Thema Scheidung umgehen kann.
Ah, da darf ich an der Stelle, ich finde es gerade ganz spannend, du hast gesagt, wie die Kirche mit dem Thema umgeht. Mhm. Und ich würde auch sagen, es sind die Menschen, und die Kirche heißt ja, es sind Menschen, es ist eine Gemeinschaft, die Religion in einer bestimmten Art und Weise oder Heilige Schriften in einer bestimmten Art und Weise interpretiert und daraus Normen entwickelt. Und von daher unterschiedliche kirchliche Einrichtungen wie evangelisch, katholisch, jüdisch, orthodox, muslimisch, also wenn wir über den Islam nachdenken und alle interpretieren ihre heiligen Schriften und dann darf man gucken, was machen sie denn da draus? Und da würde ich schon die Religion von der Kirche differenzieren. Und du?
Ich glaube schon, dass man glauben kann, ohne dass man eine Kirche dafür benötigt. Und ich verstehe den Begriff Kirche als Zusammenschluss der Menschen, die eben einen gemeinsamen Glauben haben und die dieses Glaubenssystem, diesen Wertekanon, der eben vermittelt wird, aus einer Institution, also dieser Institution Kirche, bekommen haben. Im Sinne von, das ist der Kanal, über den dieses Glaubenssystem an die Gemeinschaft der Gläubigen vermittelt wird.
Mhm. Grundsätzlich ist ja Religion auch nicht anders, ich sag mal, als Bedeutung zu verstehen, dass es da etwas gibt, was größer ist als ich, und mit dem ich mich sozusagen eigentlich ja verbinden kann, wenn ich möchte. Also ich kann daran glauben, wenn ich will, an dieses etwas Größeres. Also wir können gucken, das gab es schon bei den Urvölkern, dass die Götter hatten, die sie angebetet haben und die ja einfach, ich sag mal, ja auch eine bestimmte Bedeutung dann hatten. Und da kann man sich ja überlegen, welche Bedeutung oder welche Funktion hat denn dieser Glaube an, da ist etwas, das größer ist als ich und vielleicht auch Einfluss auf mein Leben nehmen könnte. Welche Bedeutung hat denn das sozusagen für den Einzelnen, für eine Gemeinschaft? Und da muss man ja auch immer sagen, wenn man auf die Religionen guckt, die haben sich ja immer beschäftigt mit vielleicht auch Urvölker, mit wir versuchen, das Wetter zu erklären, bestimmte Phänomene, bestimmte Naturerscheinungen zu erklären. Später im Mittelalter, wenn ich darüber nachdenke, hat es auch eine sehr stark wissenschaftliche Komponente dann bekommen, weil dort auch einfach die Möglichkeiten, auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten gegeben waren, auch von der institutionellen Einrichtung her, das zu fördern, die Gedanken zu fördern und sich zu überlegen, weil ne, gerade Mathematiker oder wie auch immer, wenn wir darüber gucken sozusagen, gibt es daraus sich entwickelnd ganz viele wissenschaftliche Erhebungen, weil dort Menschen waren in Einrichtungen, wo Geld war. Und auch Medizin beispielsweise, wenn wir über Kräuter, wir denken darüber nach, dass Klöster auch eine bestimmte Funktion hatten, nicht nur heute zum Bierbrauen, ne, also so, aber halt auch beispielsweise zur Entwicklung bestimmter Medikamente, weil sie einfach den Klostergarten nutzen konnten und dort bestimmte Dinge halt auch entwickeln konnten.
Ja, ja. Und ich glaube, dass der Glaube eher was Positives ist, was vermittelt wird. Und wenn wir jetzt mal wieder zurückkommen zum Thema Scheidung, dann kommen diese ganzen Vorbehalte, diese ganzen Glaubenssätze, die irgendwie mit Scheidung zusammenhängen und die ja vornehmlich negativen Aspekte, die wir uns im Laufe dieser Episode vielleicht mehr oder weniger anschauen, eher aus der Kirche als aus dem Glauben.
Aus der Gemeinschaft. Ne? Also so grundsätzlich ist ja das, was ich gerade gesagt habe, dieses, es gibt die Möglichkeit, aus dem Glauben heraus, aus der Religion heraus, egal welche es jetzt ist, das würde ich jetzt erstmal ganz frei in den Raum stellen. Religion kann ja alles sein. Ich finde, der Dalai Lama hat es mal ganz schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, wir sollten uns trennen von davon, dass sozusagen, warum streitet man sich über unterschiedliche Religionen? Eine Religion ist nichts anderes als ein Teebeutel. Ne? Und dieser Teebeutel gibt halt dem Wasser einen bestimmten Geschmack und eine bestimmte Farbe. Und das ist sozusagen, das Wasser ist immer das Gleiche. Das ist das Göttliche, das, was eigentlich alle miteinander vereint, ist das Wasser. Aber der Teebeutel ist das sozusagen, was die Menschen reinhängen. Und den Gedanken fand ich total charmant. Mhm. Also ich habe es gelesen und habe gelacht und habe gedacht, oh Mensch, wenn alle so denken könnten, dann könnte man Hindernisse im Denken überwinden. Und ich fand das eigentlich eine schönere Aufforderung. Das war, glaube ich, das Buch zur Menschlichkeit oder sowas von ihm. Und fand die Gedanken dazu wunderbar. Und denn es geht um, Religion hat ja dann auch was Sinnstiftendes. Also es hat was Sinnstiftendes, was Verbindendes. Es gibt das, was du eben sagtest, die Gemeinsamkeit. Menschen treffen sich, um etwas gemeinsam, ein Ritual zu praktizieren. Die Gemeinschaft gehört zusammen. Wir haben mehrere Menschen, die sozusagen sich zusammenfinden. Man ist nicht alleine auf der Welt. Wir alle suchen Zugehörigkeit. Da finden wir in der Glaubensgemeinschaft, egal welche, die Zugehörigkeit. Wir sprechen auch eine Sprache dadurch, weil wir verstehen uns. Wenn da über bestimmte Dinge geredet wird, wissen wir, was gemeint ist, weil wir sind Teil dieser Glaubensgemeinschaft. Wenn wir, egal wo wir hingucken, ob wir in der katholischen Kirche sind, in der evangelischen Kirche, wenn wir dort sind und Riten praktizieren, dann verstehen wir die. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Ich war jetzt in Lissabon und hatte das unglaublich tolle Vergnügen, bei einer katholischen Taufe mit dabei sein zu dürfen. Und ich bin nicht Katholikin und stand da und habe gedacht, alle wissen, was hier passiert, nur ich weiß es nicht. Ne, das war total toll. Also unabhängig davon, dass es mit der Sprache, ich spreche zwar Portugiesisch ein bisschen und ich kann dem schon folgen, aber die Rituale, die allen bekannt waren und die wussten sozusagen, in welcher Folge was passiert, waren mir nicht geläufig. Und
wurde die Messe in Portugiesisch gelesen oder in Latein?
In Portugiesisch. Ja, in Portugiesisch. Ein Teil, war alles Portugiesisch. Mhm. Es war nichts Lateinisches dabei. Ich musste erst mal nachdenken. Ich war nämlich in zwei Gottesdiensten. Mhm. Und es war beides jedes Mal total schön. Ich fand das ganz faszinierend. Aber dadurch, dass ich raus war aus dem Ritual, was ich nicht kannte, konnte ich gut beobachten.
Ja.
Und ich konnte beobachten, wie ist die Gemeinschaft? Was macht das mit der Gemeinschaft, dass sie das praktizieren können? Wie sind die vorher, wie sind die hinterher? Wie gehen die miteinander um? Wie gehen sie mit mir um? Gehöre ich dazu, gehöre ich nicht dazu? Also das fand ich total schön, das beobachten zu können und gleichzeitig aber auch Teil dessen sein zu dürfen. Und deshalb vielleicht an dieser Stelle, beobachtet ruhig einmal. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der ein und die andere Hörerin hier mit eingebunden ist in einer religiösen Gemeinschaft und da aber vielleicht zu gucken, wie ist es eigentlich, wenn ich in anderen religiösen Gemeinschaften bin? Hm. Ja, wie ist das Ritual dort und wie ist die Zugehörigkeit und verstehe ich die Sprache, die dort gesprochen wird? Und jetzt rede ich nicht von einer Fremdsprache, sondern von der ritualisierten Sprache und von den Ritualen, die dahinter stecken, vielleicht auch die Werte, die dort vermittelt werden. Kann ich die Werte verstehen? Und da fällt es uns vielleicht einfacher, wenn wir über evangelisch und katholisch nachdenken, leichter, als darüber nachzudenken, was passiert sozusagen, wenn ich über den Islam nachdenke. Mhm. Wenn ich mit dem sozusagen in Kontakt komme, ist es vielleicht noch fremder für mich. Und dann habe ich sozusagen nochmal andere Dinge, die ich lernen darf.
Mhm. Ja. Und in dieser Episode wollen wir uns zumindest unter der Überschrift Scheidung diese ganzen Religionen, über die wir jetzt mal gesprochen haben, mal so ein bisschen anschauen und mal gucken, was macht denn der Glaube oder vielmehr die Kirche mit dir in dieser Lebenssituation?
Was ich denke an der Stelle, so ganz generell, was auch noch für alle gilt, also für alle Glaubensrichtungen, die hinterher sozusagen kirchlich sind, wie auch immer man das so bezeichnen will, vielleicht würde ich es eher als Glaubensgemeinschaft benennen, dass jede Interpretation von Glauben eigentlich ja bestimmte Werte und Normen für die Gemeinschaft mit vorgibt. Und es eine Interpretation der jeweiligen Heiligen Schrift ist, die dort, ich sag mal, der Glaubensrichtung zugrunde liegt. Ich versuche das gerade zu generalisieren, damit die Gemeinschaft, die sich dort findet und zusammenfindet, um eine Sprache zu sprechen, ein Ritual zu praktizieren, dann auch bestimmte Verhaltensregeln mitbekommt. Und damit wären wir auch bei heimlichen Glaubenssätzen, vielleicht mehr oder minder deutlich kommuniziert. Das gucken wir uns gleich mit euch an, wenn wir in die einzelnen Glaubensrichtungen auch reingehen. Mhm. Und dann sozusagen zu sehen, wie kann damit auch tatsächlich gesteuert werden. Mhm. Ich finde, im Mittelalter wird ganz besonders deutlich, wie Gesellschaft gesteuert wurde mit damit, weil damals wurden ja auch noch die Messen im Latein praktiziert. Mhm. Das heißt, derjenige, der dort saß, das gewöhnliche gemeine Volk, konnte gar nicht verstehen, was da läuft und was dort gepredigt wurde im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war aber auch ein starker Verhaltenskodex, was man tun und was man zu lassen hatte. Und da fiel man sofort raus, wenn man sich nicht normengerecht verhalten hat. Über, ich sag mal, Inquisition und Hexenverbrennung, das war ja so das ganz tiefe und finstere Mittelalter, aber wir alle wissen davon und wissen aber auch, das war dazu da, um zu steuern, damit eine bestimmte Denk- und Verhaltensrichtung sich nicht etablieren konnte. Und das ist ja wirklich ganz spannend.
Ja, ja und dazu könnte man noch sehr, sehr viel mehr sagen, nicht? Zu dem Wirken der Kirche im Mittelalter. Ich habe ganz spontan irgendwie diverse Geschichten dazu vor Augen. Und Ich glaube, da müssen wir gar nicht tiefer einsteigen in diesen Bereich. Genau. Was wir aber tun können, ist katholisch zu starten, glaube ich, in diese Übersicht der einzelnen Glaubensrichtungen oder der einzelnen Kirchen. Also ihr merkt schon, wir eiern da so ein bisschen rum mit den Begrifflichkeiten, weil die Begriffe auch synonym verwandt werden und gar nicht so trennscharf irgendwie sind. Das ist uns auch in der Vorbereitung aufgefallen. Und wir versuchen es einfach mal da ein bisschen einzusteigen, ein bisschen Klarheit zu bringen. Also in der katholischen Kirche, da gilt die Ehe als Sakrament. Das heißt, sie ist offiziell unauflöslich und eine Trennung geht nur über eine Annullierung, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Also zum Beispiel, wenn der freie Wille bei der Eheschließung gefehlt hat oder wenn eine Täuschung vorlag oder wenn eine psychische Unfähigkeit zur Eheschließung tatsächlich vorgelegen hat. Also du warst offiziell ehefähig, davon hat sich ja der Standesbeamte überzeugt. Sonst hättest du das Ja-Wort ja gar nicht abgeben können. Aber gleichzeitig warst du innerlich zu schwach oder zu manipuliert oder vernebelt oder was auch immer und darfst deswegen diese Hochzeit für ungültig erklären lassen von der Kirche. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen ganz gut an der Stelle.
Also ich glaube, da hat die katholische Kirche ja inzwischen, also wenn ich die Diskussion mitverfolge, doch Schwierigkeiten mit das weiter aufrecht zu erhalten. Denn es gibt ja durchaus Scheidungen katholisch geschlossener Ehen und Menschen, die dann wieder heiraten wollen und das kirchlich nicht dürfen, weil es ihnen dann ja versagt wird, dann geschieden werden können sie ja nach ganz normalen gesetzlichen Regelungen. Dann können sie ja vielleicht nur nach Kirchenrecht nicht nochmal neu heiraten. Und wenn sie aber dann den Segen Gottes haben wollen und ihnen dieser verweigert wird, dann kommen ja Fragen bei den Menschen auf und denken sich ja, warum soll ich denn jetzt nicht nochmal unter dem Segen Gottes heiraten dürfen? Ja. Und dieses, da steht ja meistens drüber, bis dass der Tod euch scheidet.
Genau.
Das sind ja dann auch Verträge, die man schließt mit Gott. Na, das ist auch spannend. Und ich denke, da ist ganz viel in Bewegung. Die evangelische Kirche geht da inzwischen sehr viel offener mit um. Da ist das Thema Scheidung gar nicht so das Thema. Vielleicht eher Schuld- und Schamfragen hinterher, wenn es zur Trennung kommt.
Genau, und das habe ich auch gedacht, dass die katholische Kirche da inzwischen deutlich lockerer unterwegs ist und habe dann eben festgestellt, dass Papst Franziskus mit seinem Schreiben Amoris Laetitia aus dem Jahr 2016, also noch nicht mal 10 Jahre alt, betont hat, dass man die individuelle Situation betrachten muss. Also auf gar keinen Fall ist das alles in Ordnung, sondern man darf sich die Situation anschauen, dass man Mitgefühl zeigen und Menschen nicht automatisch ausschließen sollte. Und es wurden Priester dazu ermutigt, persönlich zu begleiten, Gespräche zu führen und Wege zu finden, wie Geschiedene trotzdem an der kirchlichen Gemeinschaft teilhaben können. Und das geht in jedem Fall nur mit Schuld, Reue und Verantwortung. Und ich bin davon überzeugt, dass das der falsche Weg ist, weil das ja gerade die Themen sind, die uns an der Stelle eben nicht weiterhelfen und nicht nach vorne bringen, sondern eben einfach in die falsche Richtung führen.
Und es wäre ja noch das Bild des strafenden Gottes.
Genau.
Ne, und eines sozusagen, und des Richtenden und des strafenden Gottes, der über mich urteilt und nicht etwa etwas Liebevolles und der liebende Gott, der in Anführungsstrichen mich so annimmt, wie ich bin. Und das ist ja auch was ganz Spannendes. Das hat ja dann auch hinterher was mit dem eigenen Selbstbild zu tun. Wie sehe ich mich als Sünder oder kann ich mich so annehmen mit all meinen Fehlern und Schwächen, so wie ich bin? Bin ich dazu in der Lage? Und das hat gerade, wenn man sehr stark in einem religiösen Kontext eingebunden ist, sicherlich dann auch hinterher Auswirkungen auf Selbstbild, auf den Selbstwert, auf Selbstvertrauen. Da haben wir so einen kleinen roten Faden, der da mitläuft.
Ja.
Und gerade da, wenn man ausgeschlossen wird aus der Glaubensgemeinschaft, und jetzt sind wir hier oben im Norden, wir beide kommen ja hier oben aus dem Norden, da ist das, sind wir eher stark evangelisch geprägt, da haben wir das nicht ganz so stark, aber ich glaube, wenn wir eher in den Süden runtergucken und dörfliche Gemeinschaften haben und es wird schräg angeguckt, sage ich jetzt, formuliere ich es jetzt mal locker, dafür, dass man sich trennt und merkt, es wird getuschelt oder da kommt die, kommt der Schuldvorwurf dafür, dann hat man da vielleicht dann doch eher Schwierigkeiten mit, weil man plötzlich das Gefühl der Zugehörigkeit auch verliert. Ja. Also nicht nur, dass man, ich sag mal, aus der Beziehung rausgeht oder die Beziehung zerbricht, das ist ja schon, ich sag mal, ein ganz großer Verlust. Wir haben in unseren anderen Folgen darüber gesprochen, was das auch für eine Bedeutung hat, wenn wir die Beziehung aufgeben. Das ist so ein bisschen Bodenplatte 1 weg. Aber wenn wir dann auch noch die Gemeinschaft verlieren, wo wir auch zugehört hatten und Zugehörigkeit gefühlt haben, und das ist ja für uns Menschen als soziale Wesen ganz wichtig, dann ist das natürlich auch noch mal ein harter Schritt, auch sich daraus zu befreien.
Ja, ja, und da sind Loyalitätskonflikte ja irgendwie vorprogrammiert, nicht? Also ein Konflikt zwischen dem eigenen Glück, dem eigenen schönen, guten Leben und der Familie, dem Gefühl, Gottes Willen zu brechen, der Gemeinschaft, wie du gerade gesagt hast, noch dazu zu gehören. Also das ist ja ganz, ganz klar, dass es da eben zu Dissonanzen eben kommen kann an der Stelle.
Ja. Ja, genau. Und das ist ja auch eigentlich, es kann ja auch einer gesunden Entscheidung, es ist ja eine gesunde Entscheidung, wenn ich mich für mich entscheide und für meinen Lebensweg und sage, die Beziehung ist vielleicht ungesund, vielleicht ja auch, weil häusliche Gewalt im Spiel ist. Ne? Und dann kann es nicht richtig sein, wenn ich, ich sag mal, aufgrund einer bestimmten Glaubensrichtung dazu angehalten werde, da drin zu bleiben, in dieser ungesunden Beziehung, damit ich anderen gefalle.
Ja.
Also auch Gott gefalle, dazu ist es nicht da.
Ja, dazu gibt es eine gute Nachricht. Ja. Scheidung ist nicht automatisch in der katholischen Kirche eine Todsünde. Das heißt, du kommst nicht immer in die Hölle. Entscheidend sind eben Absicht, Reue und die Umstände. Das heißt, viele Menschen erleben ja eine Scheidung aufgrund von Konflikten oder von Gewalt, hast du gerade gesagt, oder von unüberwindbaren Differenzen zwischen den Ehepartnern. Das mindert dann wieder die persönliche Schuld nach der Lesart der katholischen Kirche. Also wichtig ist, dass man sich der moralischen Verantwortung bewusst ist, nach Möglichkeit um Vergebung bittet. Also da haben wir wieder diesen Richter, der dann da entscheidet. Und dass man sich spirituell begleiten lässt. Dann kann man sogar nach der Scheidung zur Kommunion gehen. Anders ist übrigens, wenn du bewusst, freiwillig und in voller Kenntnis handelst. Also gehst du fremd, dann hast du schon eine große Chance auf die Hölle. Also genauso wie wenn du ein Dutzend Menschen umgebracht hast, da macht die katholische Kirche ja keinen großen Unterschied. Das ist dann eben das gleiche Strafmaß an der Stelle. Und generell ist es bei den Protestanten, also in der evangelischen Kirche, ja alles etwas liberaler als in der katholischen. Grundsätzlich ist Trennung erlaubt, Wiederverheiratung ist grundsätzlich möglich. In den meisten protestantischen Kirchen wird die Scheidung auch nicht als Sünde angesehen, solange sie aus nachvollziehbaren Gründen erfolgt. Also zum Beispiel Untreue, Gewalt, unüberbrückbare Konflikte, das zählt eben als Grund letztendlich, nicht? Also die Ehe ist wichtig, aber nicht unauflöslich.
Ja. Ja. Also das, so aus meiner anwaltlichen Erfahrung kann ich da auch wirklich sagen, das Thema Kirche im Hintergrund spielt evangelischen Scheidungen hier gar keine Rolle, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Bei katholisch geprägten Menschen kommt es darauf an, wie stark der Kontext zur Glaubensgemeinschaft war. Also da habe ich schon das eine oder andere Mal zumindest gehört, dass da Schuldgefühle bei sind oder auch Schamgefühle und auch so dieses, eigentlich macht man das ja nicht. Und also so, und vor Gott, das fand ich ganz interessant, weil ich das sonst hier oben im Norden nicht kenne. Und von daher, dass er doch die Seltenheit ist.
Ja.
Und das sind Glaubenssätze. Das darf man sich dann angucken. Und das tue ich dann auch im Mandantengespräch, wenn ich merke, da besteht was. Weil das hindert ja manchmal, bestimmte rechtliche Entscheidungen zu treffen. Weil, wir haben es auch in den anderen Folgen schon gehabt, andere Glaubenssätze dem plötzlich im Wege stehen und man sich dessen gar nicht bewusst ist.
Ja, genau. Ja, also eine Wiederverheiratung nach der Scheidung ist eben auch erlaubt in der evangelischen Kirche, nicht? In aller Regel, ohne dass man eben irgendwelche kirchlichen Sanktionen befürchten muss. Manche Gemeinden raten zur geistlichen Begleitung, zum Beispiel in Beratungsgesprächen oder in der Predigt zur Verantwortung in neuen Beziehungen. Ja, und anders als bei den Katholiken gibt es eben keine Sakramente, die dann verboten wären an der Stelle. Viele protestantische Pastoren betonen eben Vergebung, Heilung und Neuanfang. Und die Scheidung wird eben dort als tragisches Lebensereignis gesehen und nicht als moralisches Versagen. Also kurz gesagt, kein so striktes Regelwerk, wie wir es aus der katholischen Kirche kennen. Mhm.
Wie sehen es denn die anderen? Lass uns mal rüberschauen zum, ich denke, im Islam, den haben wir ja hier in Deutschland auch recht häufig vertreten. Wie sieht es denn da aus, Sven? Mhm.
Ja, im Islam, da ist die Ehe eben mehr ein Vertrag, nicht? Und kein Sakrament wie im Christentum. Sie hat eine religiöse, moralische und rechtliche Bedeutung, also sowas wie Schutz und Verantwortung und Familie und gegenseitige Rechten und Pflichten. Rechte und Pflichten stehen da eben im Vordergrund. Und weil es eben ein Vertrag ist, kann die Ehe auch aufgelöst werden, wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert. Da ist man etwas pragmatischer unterwegs. Dann gibt es im Islam mehrere Formen der Scheidung. Es gibt nämlich einmal die vom Mann ausgesprochene und wenn ich das richtig ausspreche, dann heißt das Talak. Mhm. Das heißt, der Mann kann die Ehe lösen, indem er Talak, was so viel
ausspricht.
Heißt, wie ich verstoße dich, ausspricht. Genau. Also
das habe ich auch schon erlebt.
Dreimal.
Mhm. Ja. Mhm.
Hast du erlebt, ja?
Ja, habe ich schon erlebt. Genau, weil das dann noch fehlte sozusagen, damit auch die Scheidung auch nach islamischem Recht vollzogen ist. Mhm. Das war dann noch erforderlich, dass der, und manche haben nur diese Islam nach islamischem Recht sozusagen Scheidung durchgeführt, aber die wird dann hier nicht anerkannt. Das heißt, wir brauchen dann auch noch die Scheidung nach deutschem Recht, dass sie richtig geschieden sind. Mhm. Ne? Und den Talak brauchen, wird dann halt einfach gebraucht, damit es dort dann halt anerkannt ist. Und dann kann man das auch aussprechen.
Okay.
Oder man macht es dort vor der zuständigen Instanz, aber das hat halt keine rechtlichen Auswirkungen hierauf, weil es etwas Religiöses ist.
Ja, und das wurde dann nur einmal ausgesprochen oder dreimal?
Dreimal,
weil da traditionell eine Wartezeit zwischen diesen drei Aussprüchen liegen soll. Das war dann nicht der Fall bei dir. Okay, gut.
Hat einfach nur dreimal gesagt.
Gut.
Und das hat geholfen. Also es hat offensichtlich ausgereicht und ja, es ist für uns fremd hier. Es ist, man muss ja ganz ehrlich sagen, auch vor deutschen Gerichten ist es eher, ich sag mal, es ist ja nicht unser Recht und trotzdem gehört es für dort dazu. Nach deutschem Recht reicht die deutsche Scheidung.
Mhm.
Punkt.
Ja.
Damit es woanders anerkannt wird, halt auch der Talak.
Mhm. Ja. Und wenn es von der Frau beantragt wird, dann heißt es Kula. Da kann also dann die Frau die Scheidung verlangen, wenn sie nicht mehr mit dem Mann leben kann oder misshandelt wird beispielsweise oder so. Und dann muss sie vor einem islamischen Gericht erklären, warum sie geschieden werden möchte und manchmal auch die Mitgift zurückgeben an der Stelle. Und dann kann ein Richter die Scheidung entsprechend aussprechen.
Dazu darf man ja auch sagen, nach deutschem Recht ist es auch hier wieder kein Unterschied. Auch Frauen mit anderem religiösem Hintergrund, islamischem Hintergrund, können nach deutschem Recht ganz unproblematisch geschieden werden, habe ich hier ja auch in meiner Praxis. Dazu darf man wissen, das, was dahinter steht als menschliches Glaubenssystem, das heißt, das, was die Menschen daraus machen, aus der Art von Religion, wie sie interpretiert wird, nämlich die moralischen Grundregeln, Frau darf sich nicht trennen und nicht scheiden, steht ganz oft ungeschrieben überall dahinter, ist was ganz anderes.
Ja.
Also, und da sind natürlich nochmal die Schuld- und Schamgefühle ungleich höher. Also da sind die Grenzen ganz anders nochmal.
Ja.
Oder Frau trifft sich nicht mit Mann und es gibt da keine Freundschaft zwischen Frau und Mann. Es gibt ganz andere Grundregeln. Auch wenn vieles heute aufweicht, ist es für die Frauen, die sich trennen, doch ungleich schwerer.
Mhm.
Und sie sind hinterher auch nach wie vor stigmatisiert durch die Trennung.
Ja. Ja, und auch da haben wir wieder dieses Thema Loyalitätskonflikte, nicht? Selbstzweifel, Angst vor Isolation.
Noch viel stärker.
Noch viel stärker.
Weil als in dem vielfach Land, sicher auch die eigene Familie, ich sag mal, ja, entsagt, wenn du das tatsächlich machst, dann gehörst du nicht mehr zu uns.
Mhm.
Und dann wird man nicht nur von dem getrennt lebenden Ehemann verstoßen, sondern auch von der eigenen Familie.
Mhm.
Und das ist natürlich dann für Frauen, die dann hier ganz alleine stehen, noch viel schwieriger. Ne? Und auch die Frage, wie geht man hinterher mit den Kindern um, ne? Mit gemeinsamen Kindern? Weil, wie ist das mit Sorgerecht, mit Umgangsrecht? Und da gibt es ja ganz viele Schwierigkeiten, die aber eher in dem moralischen Bereich angesiedelt sind, die daraus resultieren, gerade aus der Frage von Schuld.
Mhm. Ja.
Die wir gar nicht kennen. Also in unserem deutschen Rechtssystem kennen wir ja Gott sei Dank die Frage des Schuldsystems gar nicht mehr. Das wurde ja abgeschafft, glücklicherweise. Mhm. Das heißt, wir müssen uns gar nicht angucken, wer sich wieso, weshalb, warum, von wem, wann getrennt hat und was die großen Motive gewesen sind. Wir versuchen das zu versachlichen. Und diese moralischen Bewertungen, die spielen aber auf einer ganz anderen Ebene dann doch eine Rolle.
Mhm. Ja. Ja, zur spirituellen Bedeutung vielleicht dann noch sei gesagt, dass die Scheidung eben nicht von Gott trennt und es keine Erbsünde gibt, keine Hölle wegen Scheidung oder sowas, wenn man gerecht, respektvoll und verantwortungsvoll handelt und miteinander umgeht. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dann am Islam, wenn ich das so lese und so höre, dass das eben der Fokus ist. Also entscheidend ist nicht die Trennung selbst, sondern wie man sie vollzieht und wie man eben da miteinander umgeht.
Es ist eigentlich ein sehr respektvoller Umgang miteinander. Mhm. Und das ist eigentlich etwas ganz Schönes, was dort beschrieben wird. Mhm. Und das, was Menschen aber hinterher daraus machen, ist nochmal was anderes. Klar. Aber aus der Heiligen Schrift an sich ist das ein sehr schöner Umgang sozusagen, der dort vorgegeben wird.
Ja, ja, und da haben wir dann wieder diese beiden Begrifflichkeiten nebeneinander, auf die du zu Beginn dieser Episode angespielt hast. Ne? Wie gehen Menschen damit um und was steht geschrieben?
Genau, ne? Was ist die Religion, was bedeutet sie und was ist tatsächlich sozusagen die Interpretation, was sind die kulturellen Systeme, die Menschensysteme, also der enge familiäre Kontext oder der größere gesellschaftliche Kontext, in dem ich mich bewege, wie gehen die damit um?
Ja. Ja, dann sind wir wieder bei Elie McBeal und damit beim Judentum. Also der Kreis schließt sich hier an der Stelle. Im Judentum gibt es wiederum eine ganz eigene Sicht auf Ehe und Scheidung, die ja rechtlich sehr stark geprägt ist und ritualisiert ist, die aber auch eine spirituelle Dimension hat an der Stelle. Also die Ehe gilt als heilige Verbindung und als Vertrag zwischen zwei Menschen. Und sie wird mit dem Kiddushin, also einem Ehevertrag, und dem oder der Nisuin, ich weiß es nicht, abgeschlossen. Das ist also der Vollzug der Ehe. Und die Ehe ist sehr wichtig, aber gleichzeitig erkennt das Judentum eben auch praktische Grenzen menschlicher Beziehungen an. Also da wird eben anerkannt, dass wir eben alle Menschen sind, ja, mit all diesen ganzen Unzulänglichkeiten, die wir eben einfach haben aus der Sicht der Kirche. So, und eine Scheidung wird eben vollzogen durch ein Get, das heißt ein schriftliches Scheidungsdokument, das vom Ehemann an die Frau übergeben wird. Das heißt, ohne Get gilt die Ehe formal weiter, auch wenn man zivilrechtlich geschieden ist. Das war also genau der Fall eben auch in dieser Episode, die ich geschildert habe. Da fehlt es eben noch an diesem Dokument, weil er es nicht übergeben konnte.
Weil er im Koma lag.
Weil er im Koma lag.
Es auch nicht vollziehen konnte wahrscheinlich. Ne?
Genau. Ja. So, da gibt es heute dann moderne rabbinische Strömungen, die eben versuchen, das Ganze irgendwie so ein bisschen abzufangen und Frauen vor so einer Gefangenschaft in der Ehe irgendwo zu schützen. Also da kann man zum Beispiel Bedingungen in den Ehevertrag rein formulieren, um das eben vorwegzunehmen. Oder es gibt eben eine rabbinische Gerichtsbarkeit, die das eben ändern kann und lösen kann. Also auch da ist man auf dem Weg, sich in moderne Zeiten irgendwo zu verändern. Aber das gibt es eben noch nicht überall. Ist dann eben auch wieder abhängig von der entsprechenden Kirchenführung dort in der Gemeinde oder welche Zugehörigkeit es dann da auch gibt. Ja, und wenn man eben dieses Get erhalten hat, dann ist die Frau eben auch wieder frei, erneut zu heiraten. Und wenn nicht, dann kann eben die neue Ehe religionsrechtlich ungültig sein. Und das hat dann wieder auch diverse Folgen an der Stelle. Also sehr, sehr stark ritualisiert und gibt es eben einen Rechtekanon, der das Ganze regelt. Ja, das Ziel ist da die Versöhnung und der Fortbestand der Familie, wenn das möglich ist. Und die rabbinischen Schriften betonen eben, ähnlich wie im Islam, Respekt, Verantwortung, gerechte Trennung, achtsam, moralisch korrekt soll das Ganze vollzogen werden. Das wiederholt sich da eben so ein bisschen. Also wir haben da eben wie im Islam eine vertragliche und lösbare Verbindung, die Ehe, und nicht eine sakramentale Verbindung, wie wir das im Christentum haben. Dann haben wir noch den Hinduismus mitgebracht. In den hinduistischen Gemeinschaften gelten die Ehen eben als lebenslange Verpflichtung. Häufig sind diese Ehen arrangiert, muss man sagen, eben auch schon sehr, sehr jung, also bereits für Kinder eben entsprechend arrangiert. Das heißt nicht, dass sie von Kindern geschlossen werden, aber das ist schon ja, im Grunde bei der Geburt oder kurz nach der Geburt eben häufig schon arrangiert werden. Und da sind eben Scheidungen auch sehr, sehr selten und stark stigmatisiert an der Stelle, muss man sagen. Das heißt also, wenn du dich da trennen willst, dann sitzt eben die gesamte Verwandtschaft auf mal mit am Tisch, inklusive deiner Ahnen, und bespricht das Thema eben nochmal mit dir. Und ja, musst eben gleichzeitig, wenn du dich trennen willst, noch mit den Erwartungen deiner Vorfahren und sowas alles auseinandersetzen an der Stelle. Das heißt, Scham- und Schuldgefühle sind da eben auch bei Frauen besonders stark ausgeprägt, und die Angst vor Ablehnung und sozialer Isolation ist eben auch sehr hoch an der Stelle. Da sind die Männer oft ein bisschen weniger belastet, die Frauen tragen eben den Großteil der psychischen Last. Und das ist eben auch in vielen Religionen so. Hast du ja auch beschrieben aus der Praxis.
Genau. Also ich denke gerade, wenn man über die Rolle der Frau in Indien, wo ja auch der Hinduismus sehr weit verbreitet ist, es gibt ja zig Ausprägungen des Hinduismus in Indien. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. Also so, und die Rolle der Frau in Indien ist ja auch sehr, ja, diffizil, ist, glaube ich, höflich umschrieben. Mhm. Und der Stellenwert der Frau auch in der Ehe ist ja eher gering angesiedelt. Mhm. Und deshalb ist natürlich, gerade wenn es um Trennung, Scheidung geht, dann ist diese Frau ja gefallen und ist ja dann auch nicht wieder in Anführungsstrichen vermittelbar. Also das gibt ganz interessante Dokumentationen über getrennt lebende Frauen, selbst wenn sie häusliche Gewalt oder sowas erfahren haben, wie schwer das ist für die Frauen, da rauszukommen und auch wieder auf eigene Füße zu kommen. Ja. Also alles gar nicht so einfach an der Stelle. Und vielleicht auch nochmal ganz spannend, weil das Thema Scheidung ist da ja auch, ich sag mal, im Vormarsch und ist ja jetzt kein Fremdwort mehr und entwickelt sich da sicherlich auch weiter.
Ja, zum Schluss kommen wir zum Buddhismus als letzte Glaubensrichtung, die wir vielleicht noch mal kurz umreißen wollen. Im Buddhismus gibt es kein dogmatisches Verbot von Scheidungen. Also da liegt der Fokus eben mehr auf Karma und auf persönlicher Verantwortung. Das heißt also, die Schuldgefühle kommen eben nicht von außen, von Dritten, sondern sind eben mehr innerlich und karmisch. Und psychologisch bedeutet das letztendlich, es gibt Selbstvorwürfe und Schuldgefühle, nur die entstehen eben aus deiner eigenen Bewertung der Trennung und eben weniger durch gesellschaftlichen Druck von außen. Mhm. Und das hat eine gewisse Ironie aus meiner Sicht. Du hast eben weniger externe Kontrolle. Und häufig sind wir selber härter zu uns, als es andere Menschen sind an der Stelle. Ne?
Genau. Aber da, ich sag mal, ist der Fokus mehr auf die Selbstverantwortung und dieses Leid erkennen und Ursache und Wirkung. Du sagtest gerade, Karma heißt ja nichts anderes als Ursache und Wirkung. Was ist denn da? Leid entsteht, und wenn ich leidvolle Erfahrungen verändern möchte, muss ich sie erstmal erkennen, gucken, was ist denn die Ursache, und dann muss ich schauen sozusagen, was bedeutet dies für einen möglichen Veränderungsprozess. Und wenn der Veränderungsprozess in dieser Stelle Trennung heißt, dann ist das Trennung. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen, sehr reflektierten Umgang mit diesem Thema, ohne zu verurteilen.
Ja, genau. Ja, da kann man sich vielleicht diese Stimme im Kopf mal anschauen, nicht, an der Stelle. Also wenn dann eben diese Selbstverurteilung, um dabei zu bleiben, hochkommen, dann kann man sich diese Stimme mal anschauen und kann mal gucken, was ist das für eine Stimme, die ich da im Kopf habe. Ist das meine eigene Stimme? Ist das eine Stimme der Religion? Ist das die Stimme der Eltern? Oder ist das die Stimme der Gesellschaft, der Gemeinschaft, in der ich lebe, der Gemeinde, in der ich lebe, die Stimme der Nachbarn? oder ist es eben meine eigene? Nicht? Mhm. Dann,
kann man gucken, was kommen denn da hoch für Gedanken? Mhm. Ne, also wenn du sagst, welche Stimme kommt denn da in meinem Kopf, dann horch mal auf die Sätze, die da so kommen. Mhm. Also das ist ja nicht nur einfach eine Stimme, sondern schau doch mal, was denke ich da eigentlich zu? Und schreib dir das mal auf, weil dann wird es noch viel krasser, wenn man sagt, eine Ehe, die vor Gott geschlossen wird, sozusagen muss halten, bis das der Tod uns scheidet, dann ist das sehr religiös. Und dann darf man sich fragen, ist das wirklich so gemeint? Ne? Ist das tatsächlich so gemeint oder ist das tatsächlich so der religiöse Gedanke, der dahinter steht? Möchte ich mich an den weiter binden, an diese in Anführungsstrichen vertragliche Verbindung, die ich dort irgendwann mal eingegangen bin? Und da fehlt einfach, ich nenne das immer Wegfall der Geschäftsgrundlage, ist da was entfallen und das muss mal überarbeitet werden. Und deshalb darf der Vertrag auch aufgekündigt werden. Und da kann man sich vielleicht selber so ein bisschen draus helfen aus der Bindung der Glaubenssätze und in Anführungsstrichen seelischer Verträge, die ich geschlossen habe und mich dann vielleicht auch noch vor Gott verpflichtet habe, den ich ja nicht mehr kenne. Mhm. Und dann wird es ja spannend.
Ja, ne? Ja, und zu schauen, wer ist denn das, dem gegenüber ich mich da verpflichtet habe? Mhm. Ist das Gott oder ist das so ein kleiner Pfarrer, der auf der Schulter sitzt und murmelt, das ist nicht gottgefällig, was du da gerade getan hast? Oder ja,
was, ja, oder sind es die genau Nachbarn? Noch viel schlimmer sind es vielleicht die Nachbarn, ne, die murmeln, dass man das nicht darf. Ne? Mhm. Ich darf nicht gehen, sonst ist es Sünde. Ich muss das aushalten, weil, ne, oder eine Frau oder auch ein Mann hat seine Rolle in jedem Falle zu übernehmen. Ich muss die Verantwortung übernehmen und muss die Familie ernähren. Das ist ja vielleicht das eine. Oder ne, eine Frau muss sich um die Familie kümmern und für die Kinder sorgen und da sein. Wenn man so über ganz klassische Rollenbilder danach denkt, da greift so eins ins andere. Da darf man auch noch mal über Rollenbewusstsein. Wir haben auch eine Folge zu Rollenbewusstsein gemacht. Vielleicht magst du das noch mal verlinken an der Stelle. Die finde ich ganz wertvoll. Gerade auch in diesem Kontext, sich dann noch mal Rollenbewusstsein zu schaffen, hänge ich da sozusagen in so einer klassischen Rollengedankenfalle drin und kann ich mich daraus befreien.
Ja. Ja, dann kann manchmal eben schon so ein kleiner Abstand entstehen zu dem gleichen Thema, wenn man erkennt, dass diese Schuld ja gar nicht einem selbst gehört, sondern eben jemandem anders. Also wie so ein alter Radiosender, der noch läuft, obwohl man längst auf Streaming umgestoßen umgestiegen ist. Also so eine Spur, so ein Rauschen, was da immer noch im Hintergrund irgendwo mitläuft.
Ja, und ich möchte vielleicht an dieser Stelle betonen, ich persönlich denke ich glaube auch in unseren Podcast-Folgen haben wir es deutlich gemacht, Spiritualität, gelebte Spiritualität, Glaube zu praktizieren, ist meines Erachtens ein wirklich guter Resilienzfaktor, der einen auch gut durch Krisen trägt. Also gerade wenn es in einer gesunden Art und Weise mitgelebt wird. Und da zu gucken, inwieweit ist sozusagen das, was ich lebe, da gesund und gut für mich? Und was sozusagen ist Erwartung der Gesellschaft und sozusagen daraus resultierende Glaubenssätze, die ich irgendwie bei mir da verankert habe? Und vielleicht zu schauen, wie kriege ich da eine gesunde Balance rein, weil dieses, da gibt es etwas, das ist größer als ich. Und ich möchte sozusagen auch gerne in diesem Schutz, in dieser Liebe dieses großen Etwas sein, aber ich möchte nicht verurteilt werden davon. Ist das gemeint? Ist es nicht gemeint? Sich da diese Fragen zu stellen. Und ich glaube, wenn ich das so ausspreche, denke ich, diese Fragen stellen sich ganz viele. Und dieses, darf ich das? Ne, ist da Schuld? Und ist die Schuld vielleicht gekoppelt an Gott? Ne, an Gottes Wille, also so, das sind ja ganz wichtige Fragen, die ja auch viel mit Sinn, Sinnhaftigkeit, Identität, Zugehörigkeit machen, gerade wenn ich irgendwo eingebunden bin im gesellschaftlichen Kontext. Und schaut euch diese Themen ganz, ganz tief an, wenn ihr da in einer Glaubensgemeinschaft auch gut verankert seid. Mhm. Na, das ist ja nichts Schlechtes per se, sondern es wird nur dann ungesund für euch, wenn es euch daran hindert, euer Leben zu leben ne, und Entscheidungen zu treffen und neue Wege zu gehen, die ihr denkt, dass sie gut für euch sind und die ihr gerne gehen wollt, weil ihr das für euch gerade richtig haltet und da einfach nochmal nachschauen.
Ja, und dann haben wir das Thema Vergebung an der Stelle, nicht? Also Du kannst dir das am besten selbst vergeben. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Eben nicht als Pflicht, sondern als Befreiung. Dir eben ja, die Frage stellen, gibt es da wirklich eine Sünde? Oder bist du einfach dem nachgegangen, was für dich eben am besten ist an der Stelle? Und ist das nicht unser Auftrag hier auf diesem Planeten? Ich habe ja schon oft gesagt, wir haben die Aufgabe, glücklich zu sein.
Genau.
Und wenn eine Kirche dem ja. entgegensteht, dem glücklich zu sein, dann darf man das hinterfragen. Dann darfst du das hinterfragen, ob das der Weg ist und ob das Glücklichsein nicht im Vordergrund stehen soll. Vielleicht geht beides miteinander. Mhm. Nur wenn es eine Institution gibt, die dem eigenen Glück entgegensteht, dann mache ich da erstmal ein Fragezeichen dran und würde da erstmal genauer hingucken, was ist denn das, was man mir da vorgibt und warum darf ich nicht glücklich sein an der Stelle? Mhm. Und die Frage darf dann erstmal beantwortet werden, finde
genau.
ich.
Genau. Und der Stelle. Sieht das die Religion, also die Heilige Schrift, in der Form tatsächlich vor?
Ja. Oder nur ein Mensch.
Oder nur ein Mensch. Mhm. Die Interpretation von Menschen dieser Heiligen Schrift. Mhm. Und das darf man einfach mal für sich schauen, wenn euch das hilft, an der Stelle sozusagen vertieft einzusteigen, je nachdem, wie tief man mit der jeweiligen Religion verbunden ist, ist man ja dann auch, ich sag mal, bibelsicher oder koransicher oder wie auch immer und kann das für sich besser erschließen, das Thema. Mhm. Und findet dort vielleicht auch die Antworten, die man zu dem Zeitpunkt braucht, wenn man da sehr involviert ist.
Ja.
Ja. Das denke ich auch. Und auch gerade dieses, nee, das heißt nicht, dass ich mich jeglicher Religion oder jeglicher Spiritualität entsagen soll. Nein, wenn das mein Anker ist, muss ich schauen, sozusagen, wie ich damit gut umgehen kann und das eine integrieren kann in mein neues Leben.
Mhm. Ja.
Was das bedeutet.
Ein Gedanke, den ich noch ganz wichtig finde, auch Religion entwickelt sich weiter und darf sich auch weiterentwickeln aus meiner Sicht. Da passiert einiges. Wir haben da heute auch im Verlauf dieser Episode drüber geschrieben. Einige Glaubenssätze werden heute anders interpretiert, als das früher der Fall war. Man ist heute ein bisschen liebevoller, man ist etwas weicher. Und man darf sich die Frage stellen, wie würde ein liebevoller Gott auf meine Situation schauen? So, also diese Frage, what would Jesus do? Was würde Jesus in dieser Situation machen? Diese Frage ist ja sehr wertvoll und man merkt dann sehr schnell, der würde wahrscheinlich nicht mit dem Finger drohen und auch ein gütiger, liebevoller Gott würde nicht mit dem Finger drohen, sondern eher sagen, du hast es versucht und das reicht.
Ja. So und vielleicht ist so dieses, gerade den Aspekt von Mitgefühl, Barmherzigkeit, Menschlichkeit, ist ja etwas, was ja im wahrsten Sinne des Wortes überall gepredigt wird. Mhm. Das ist ja etwas, und dann darf man sich fragen, welchen Stellenwert hat dann da die Strafe und die Schuld? Ist das wirklich nur dazu da, um mich zu lenken und zu leiten? Und gibt es da einen strafenden Gott oder ist der Gott liebevoll? Und dieses, und warum darf ich nicht mit voller Mitgefühl auch mit mir selber umgehen? Und wer soll denn barmherzig zu mir sein, wenn ich dieser Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Ich finde, den würde ich an dieser Stelle gerne angucken, weil die meisten denken nur, liebe deinen Nächsten. Mhm. Und damit hört die Selbstliebe auf. Mhm. Aber so heißt der Satz nicht. Mhm. Der Satz heißt, liebe deinen Nächsten und dann bitte wie dich selbst.
Ja.
Und dieses, der Akt der Selbstliebe war offensichtlich schon ganz wichtig. Und das wird sozusagen meistens nicht mitinterpretiert. Und da geht es immer nur um den Nächsten und man soll sich selbst aufgeben für den Nächsten und sich selbst opfern für den Nächsten. Darum geht es nicht.
Ja.
Weil das ist sehr ungesund psychisch und kann ja auch wirklich psychosomatische Folgen haben und hinterher ganz schreckliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit auch haben, wenn wir etwas tun, was da nicht gut für uns ist und in einer Situation bleiben, die uns nicht gut tut. Und deshalb dieses Selbstmitgefühl, Selbstliebe, wenn euch das hilft, über diesen Satz nachzudenken und da sozusagen nochmal den Haken anzusetzen, damit man guckt, was glaube ich da eigentlich und ist das richtig so? Entspricht das der Wirklichkeit? Was bedeutet das für mich? Wie prägt mich dieser Glaubenssatz? Woher kommt der eigentlich?
Ja.
Kann ich mich selber lieben? Darf ich das? Wer erteilt mir die Absolution dafür, mich selbst zu lieben? Das ist eigentlich, das sind ganz wichtige Gedanken in diesem Zusammenhang.
Ja. Mhm. Ja, wir wollten euch heute zeigen, die Religionen haben ja genug Regeln erfunden. Das macht schon so ein bisschen deutlich, dass es kein richtig und kein falsch gibt, wenn es jede Religion ein bisschen anders macht, teilweise auch völlig konträre Ansichten auf ein und dasselbe Thema hat, dann gibt es da vielleicht gar kein richtig und kein falsch an der Stelle, sondern einfach nur die falsche Religion vielleicht. Okay. Und ja. Wenn du jetzt also so eine Schuld spürst, die du nicht annehmen kannst oder nicht loslassen kannst, oder wenn du gedacht hast, ja genau, das ist mein Thema, das würde ich mir gerne angucken, dann melde dich gern, buch dir deinen Gesprächstermin, lass uns darüber reden. Und ja, ansonsten, Yvonne, vielen Dank für den wunderbaren Austausch, auch im Vorwege zu dieser Episode schon. Wir haben da vorher schon viele, viele Gedanken, auch kontroverse Gedanken ausgetauscht. Das klingt noch so ein bisschen nach bei mir.
Ja, und mein Gedanke noch dazu, den ich mitgeben will, vor Gott oder dem, was größer ist als wir, sind wir einfach nur Menschen. Wir alle sind einfach, in Anführungsstrichen, nur, es ist nicht ein Nur, sondern wir sind alles Menschen. Und das, was wir daraus machen mit dem Glauben, das ist unsere Sache. Mhm. Das ist unsere Sache, wir dürfen uns da entscheiden, tragen auch dafür die Verantwortung. Ihr kennt uns aus den anderen Podcast-Folgen und ich denke, auch hier ist es so. Und ich fand diesen Gedanken und das Bild vom Dalai Lama möchte ich da nochmal mitgeben mit der Wassertasse und dem Wasser und dem Teebeutel, den wir da reinhalten. Also überlegt euch, welchen Tee ihr trinken möchtet und was der mit euch so machen soll, ob ihr euch dabei wohlfühlt.
Ja, in diesem Sinne, das war's für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Und das Göttliche in uns grüßt das Göttliche
in euch. Genau, wunderbarer Abschluss.
Eine gute und schuldfreie Zeit. Macht's gut. Ciao.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumrum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.